Mann hier, der seit 6 Jahren in Nürnberg spielt. Er wurde letztes Jahr Grill-Vizemeister, knapp hinter Augsburg, Klammer auf, darüber willst du reden sein, Klammer zu. Er ist, so haben es liegen interne Recherchen ergeben, der wohl attraktivste Spieler in der Penny-DEL, Donnerwetter. Er ist studiert, er podcastet, er ist, was soll ich sagen, eine richtig gute Partie. Was bleibt mir noch anderes übrig, als ihn zu begrüßen? Hallo, Oliver Mebus.
Wow, das ist aber meine Einleitung hier.
Standard hier bei uns.
Ja gut, okay, dann ehrt's mich natürlich dann doch wieder nicht, aber nein, Quatsch. Ja, hallo, freut mich, dass wir uns zusammengefunden haben heute.
Ja, cool, sehr schön, sehr schön. Wichtigste Podcast-Frage, wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade?
Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, euch auch. Ihr erwischt mich zu Hause. Wir hatten eine sehr erholsame Olympiapause jetzt, die dann doch auch mal ein bisschen länger gedauert hat, was auch mal ganz gut tat. Und heute gab es das erste Training wieder.
Ja.
Am Freitag geht es in der Liga weiter und von daher gilt jetzt mal wieder der Fokus auf das Wesentliche.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, dann fangen wir einfach mal an und wir möchten das Pferd gerne von vorne aufsatteln, wie es ja so schön heißt. Wir beginnen nämlich
Habt ihr auch ein Phrasenschwein?
Ja, auf jeden Fall, das ist schon pickepacke voll, glaub mal. Ja, jede Woche, was wir hier abfackeln, kannst du dir nicht vorstellen.
Das wird sehr teuer, ja.
Wir starten mit deiner Heimat, Dormagen. Geografisch liegt die Stadt mit knapp 65.000 Einwohnern genau zwischen Köln und Düsseldorf. Ist das eishockeytechnisch bei euch eine Glaubensfrage in Dormagen?
Ihr habt ja wirklich sehr, sehr gut recherchiert und euch wirklich bestmöglich auf diesen gemeinsamen Abend vorbereitet. Dormagen ist grundsätzlich Rhein-Erft-Kreis, glaube ich auch. Ich bin da tatsächlich nur geboren. Ich komme ursprünglich aus Pulheim. Das liegt auch im Rhein-Erft-Kreis. Gehört nicht zur Stadt Köln. Meine Eltern sind damals aufgrund der Dringlichkeit im Feierabendverkehr nicht nach Köln ins Krankenhaus gefahren, sondern nach Dormagen, was dann antizyklisch ein bisschen leichter zu erreichen war. Dementsprechend bin ich in Dormagen geboren, bin aber eher zur Kölner Seite hingezogen, als dass ich irgendwie da zu Düsseldorf in Kindesalter irgendeinen Kontakt hatte.
Okay, okay. Aber das war für dich auch schon in der Kindheit eher KEC?
Ja, absolut. Also, ja. Wie gesagt, Pulheim, das ist, wie sagt man so schön, ein Steinwurf entfernt aus Köln. Im Zug sind es 15 Minuten oder was. Und ich bin dann relativ spät, erst irgendwie so mit 8, 9, 10 Jahren mal mit den Eltern nach Köln, zu den Kölner Haien gegangen. Und von da an war dann so, alles klar, ich will das auch mal machen. Hat dann ewig gedauert, bis ich da lange Zeit überzeugen musste zu Hause. Und dann haben sie mich irgendwie mit 11 Jahren da mal in die Eislaufschule gesteckt nach Köln und dann nahm das Übel so seinen Lauf.
Ist ja auch krass. Du hast eigentlich mit 11 im Eishockey begonnen. Ist ja heutzutage ziemlich schwer, oder? Mit 11 Jahren da reinzukommen zum Profi, oder? Also man hört ja immer, mit 3 Jahren stand der Junge auf dem Eis und hier und da. Und, ne? Also 11 ist ja schon so die Ausnahme.
Ja, habe ich dann auch so im Laufe meiner bisherigen Karriere erfahren, dass die Jungs da doch alle ein bisschen früher angefangen haben. Ich habe es irgendwie ein bisschen später, zu dem Ganzen gefunden, habe noch lange Fußball gespielt, dann habe ich Handball gespielt, dann habe ich Basketball gespielt und das Ganze auch relativ lange alles parallel laufen lassen, so dass ich mich dann erst so mit 17, 18 oder 16, 17, 18, wo es dann so Richtung Auswahlmannschaften ging, ich weiß noch sehr gut, dann stand tatsächlich der FC vor der Tür und wollte, dass ich zum ersten FC Köln zum Probetraining komme. Zu der Zeit hatte ich aber schon in der NRW Eishockey-Auswahl gespielt und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt machst du Eishockey weiter, das passt ja ganz gut, funktioniert da.
Okay.
Ja, und so bin ich dann irgendwie beim Eishockey gelandet. Aber wie du sagst, schon relativ spät, ja.
Ja. Cool. Noch ein letztes Wort zu Pulheim. Die haben auch eine Inline-Hockey-Mannschaft, die Pulheim Ganz Vipers, genau. Für unsere Richtig. HörerInnen, falls sie Inline-Hockey interessiert sind.
Ja, Stichwort Köln. Du hast es ja schon gesagt, bei dir hat es sich ja dann so ergeben, dass du bei den Haien gelandet bist, genauer gesagt bei der U16 in der Schülerbundesliga. Kannst du uns mal dann einen Einblick geben, wie das da so ablief? Also wir stellen uns das natürlich sofort Training versus Schule oder berichte uns da mal.
U16, das war ja, ich glaube, da war ich ja noch jünger. Ich bin war in der Laufschule in Köln, bin dann irgendwie nach Neuss, habe in Neuss dann so bei Knaben oder sowas mitgespielt, ein halbes Jahr und dann bin ich direkt nach Köln zurück. Knabenschüler, DNL habe ich in Köln gespielt, dann war ich noch in Krefeld, bin ich wieder nach Köln zurück. Das war, wie du sagst, also Schule, Hockey. Ja, also morgens in die Schule, dann nach der Schule in Zug nach Köln zum Training und dann ging das halt so lange abends, dass dann die Eltern damals meinten, da musst du jetzt nicht unbedingt noch mit dem Zug wieder heimdüsen. Dann haben sie mich dann abends vom Training abgeholt und dann ja, ging das Ganze am nächsten Tag mehr oder weniger wieder von vorne los.
Krass, aber es hört sich schon ziemlich durchgetaktet an
in so jungen Jahren. Ja, das war ja dann doch schon auch relativ schnell, relativ ernst, sage ich mal, weil man schon auf höchstem Niveau für die Altersklasse gespielt hat. Man hat natürlich damals noch nicht erahnen können, dass man irgendwann mal seinen Lebensunterhalt damit auch verdient. Deshalb war das tatsächlich immer noch so Spaß an der Freude. Und man hat dann tatsächlich da auch auf die anderen alternativen Freizeitbeschäftigungen verzichtet irgendwie und hat ja sich damals schon relativ ordentlich dem Hockey gewidmet. Zusätzlich, wenn dann kein Eishockey war, war dann halt samstags oder am Wochenende noch Fußball. Und wenn kein Fußball war, wurde
auch noch Handball
gespielt.
Cool. Ja, krass. Eine Frage, die du bestimmt oft gestellt bekommst, ist nach einem Leon Dreiseitel, der aktuell irgendwo in Kanada in einer uns völlig unbekannten Liga spielt. Achtung, Satire. Viele fragen dann, ob man schon sein Talent früher gesehen hat und so. Und keine Sorge, Olli, die Frage stellen wir dir heute mal nicht ausnahmsweise. Du hast ja dann bei der U16 in Köln gespielt. Mhm. Das ist mal so eine Gewissensfrage. Neben Talent, wie wichtig ist es, off-ice zu arbeiten? Also so nach dem Training, was machst du oder zu Hause irgendetwas zu machen? Neben Schule natürlich dann auch noch. Hast du da irgendwie was an dir gearbeitet?
Ihr meint jetzt zur damaligen Zeit?
Genau, so in deiner Schülerzeit.
Ja, also da ging das ja los, sage ich mal, mit diesem, dass dieses ganze Krafttraining und Athletiktraining so ein bisschen Thema wurde. Das war, wenn ich mich da jetzt zurück erinnere, natürlich weit weg von dem, was man heute macht. Also damals war das dann stumpfes Gewichtheben, was man natürlich heute auch noch irgendwo macht, aber in einer ganz, ganz anderen Art und Weise. Also das hat sich alles sehr, sehr weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Aber es wurde definitiv auch hat eine größere Rolle gespielt damals. Also wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass man mit Haltegymnastik und Stabilisationsübung angefangen hat. Wenn es dann auch Richtung Schüler und Richtung DNL ging, dass das Ganze dann auch mit Krafttraining losging. Ne? Da gab es natürlich die Jungs, die dann so körperlich schon ein bisschen weiter waren, bei denen das Ganze da so ein bisschen gefruchtet hat. Und dann gab es so lange, dünne Schlachse wie mich, die da rumsprangen. Die konnten da bewegen, was sie wollten. Und da ist einfach nichts dran gewachsen.
Okay.
Aber es wurde auf jeden Fall schon ein größeres Thema. Und zu Hause, ja, ich bin von Hause aus, von Natur aus sehr sportbegeistert und bewege mich gerne. Und es war jetzt nicht so, als dass ich dann da eishockeyspezifisch irgendwie trainiert habe. Man hat halt in seiner Freizeit dann auch irgendwie draußen auf der Straße Rollhockey gespielt oder wie gesagt, für sich noch Fußball. Also man ist halt grundsätzlich einfach fit gewesen und hat sich bewegt, ja.
Ja, okay. Ah, cool. Aber hört sich auch ganz gut an. So nach Training dann auch mal auf die Straße gehen. Bisschen zocken mit den Buddies oder so.
Genau. So war das. So, ja, ist jetzt schon ein paar Tage her. Also jetzt nicht so lange her, aber
So war das. Ja, schön. 2012 warst du dann in Krefeld in der DNL.
Genau.
Wir wissen nicht, ob du unseren letzten Podcast gehört hast. Da war Artem Klein und Patrick Klöpper. Olli verdreht schon so ein bisschen nervös die Augen. Also was wir so mitbekommen haben, die beiden waren immer so für Scherze und Streiche gut zu haben. Du warst ja Kapitän. Berichtige bitte, wenn das falsch ist. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie schwer haben die beiden es dir gemacht damals? Schöne Grüße übrigens.
Ja, sehr lieb. Ich verdrehe die Augen. Ich muss tatsächlich schmunzeln. Ich habe mit den beiden lange Zeit damals zusammengespielt und erinnere mich tatsächlich sehr, sehr gerne an die Zeit. Das war, wie du das richtig angesprochen hast. Ich bin damals aus Köln. Von Köln nach Krefeld. Ich habe in Köln gespielt in der DNL und habe tatsächlich damals gesagt, so jetzt reicht's auch mit dem Hockey. Also an dem Punkt war ich dann auch schon, dass ich gesagt habe, so jetzt machst du das Abi fertig und studierst dann und setzt halt, machst in Anführungszeichen, führst ein normales Leben. Und dann war das damals, dass der Nationaltrainer von der U16 in Krefeld Trainer war und ich hatte halt mich verabschiedet nach der Saison und sagte, so, das war's jetzt für mich, ich mache jetzt Feierabend. Ich werde weiter Sport machen, aber kein Eishockey mehr spielen und hatte mich für die Zeit bedankt. Der rief mich dann irgendwann im Sommer, rief der mich an und sagte, ja, immer, was ist denn, willst du nicht immer nach Krefeld kommen? So, und dann bin ich dann irgendwann mal nach Krefeld gefahren zum Training und dann hat es dann doch auch wieder Spaß gemacht. So, ich habe weitergespielt und dann habe ich dann halt die zwei Knallköpfe da auch kennengelernt. Also es war eine super lustige Zeit, um ganz ehrlich zu sein.
Ja.
Ich war ja, ich war, glaube ich, 3 Jahre da und ich war im letzten oder in den anderen, im zweiten und dritten Jahr war ich Kapitän. Ja, das war, die beiden haben da im Internat gewohnt, die sind da auf dieses Vera Beckers Berufskolleg gegangen und bei den zwei, wie gesagt, bei den Knalltüten gab es halt den ganzen Tag nur Hockey, Hockey, Hockey und
ja,
es war eine sehr lustige Zeit und ich glaube, wenn ich die beiden jetzt heutzutage nochmal irgendwo treffen würde, wir würden auch sicherlich bei dem ein oder anderen Bierchen auch über diese Zeit noch philosophieren und würden uns tatsächlich da mit Freude und lächelnden Augen dran erinnern, um auf deine Frage zurückzukommen. Es war jetzt nicht so haarsträubend. Also wie gesagt, die waren halt hockeyverrückt und das hat man denen damals schon angemeldet. Aber es war eine tolle Zeit, möchte ich wissen,
um Gottes Willen. Okay, schön.
Du warst ja danach noch bei den Duisburger Füchsen und sogar bei den Lausitzer Füchsen. Die Füchse haben es dir anscheinend angetan. du wurdest ja dorthin ausgeliehen. Kannst du uns mal durch diesen Prozess führen, wie sowas abläuft? Kommt da der Trainer zu dir und sagt, hey, du spielst ab morgen in Duisburg oder wie können wir uns das vorstellen? In der NHL gibt es ja da, wenn man es jetzt mal so sieht, so Trades, da gibt es dann einfach nur ein kurzes Gespräch. Jo, das kann man natürlich nicht jetzt auf dem Niveau vergleichen, aber wie war das?
Ja, ich habe dann die DNL fertig gespielt in Krefeld und dann kam Köln auf mich zu und wollte mich halt so mit so einem Vertrag ausstatten, wo ich dann einen Köln-Vertrag hatte und in Duisburg gespielt habe. Und wie gesagt, ich habe das Abitur fertig gemacht und habe dann nach dem Abitur direkt zum Wintersemester in Köln an der Sporthochschule mein Sportstudium begonnen und dachte mir, ja perfekt, kann halt in die Uni gehen, kann dann da trainieren und würde in Duisburg spielen und bin dann immer morgens zur Uni. Bin dann zum Training, bin wieder in die Uni, bin dann wieder nach Duisburg zum Training und dann abends irgendwann heim. Und dann bin ich erst nach dem Jahr Duisburg bin ich wieder zurück nach Krefeld, dann aber in die DL. Und da habe ich mich dann, glaube ich, irgendwann in meinem ersten, zweiten Jahr, habe ich mich verletzt am Knie oder an der Schulter und war ein paar Wochen raus. Und da rief mich dann damals der Rüdiger Noack an, der sportliche Leiter, der damals in Krefeld war, und sagte, du pass auf, Olli, du hast jetzt lange nicht gespielt, wir haben den Kooperationspartner in Weißwasser damals, fahr mal Wochenende hin, spielst 2 Spiele, nächste Woche spielst du wieder bei uns. Ja, da war ich natürlich, ich erinnere mich sehr genau an den Anruf, das war ein Donnerstagvormittag, ich war in der Uni und hatte in der Vorlesung mein Handy und kriegte den Anruf und konnte nicht drangehen und rufe halt nach der Vorlesung an und Rüdiger war dran und sagte, ja Olli, morgen nach Weißwasser. Dann sag ich, um Gottes Willen, ich hätte jetzt hier morgen Mittag noch 2 Stunden Vorlesung und nachmittags noch 4 Stunden Seminar. Aber gut, das war vorher schon abgesprochen, dass das Ganze dann im Zweifel für den Sport ausfällt. Ja, und dann habe ich mich da in den Karton gesetzt und bin dann da gefühlte 2 Tage nach Weißwasser gefahren ans andere Ende der Republik. Genau, und habe dann da 2 Spiele am Wochenende gemacht und bin dann zurück am Sonntag und war dann Gott sei Dank danach wieder für die Pinguine in Krefeld auf Puckjagd.
Krass.
Ja. Schauen wir mal auf deine Position als Verteidiger und das wissen wir natürlich alle, muss man auch mal Schüsse blocken. Wie antizipierst du, ob es ein Fake ist oder ob da wirklich ein Schuss kommt? Da entscheiden ja sicherlich Millisekunden.
Ob der Stürmer quasi ein Fake im Schuss nur...
Oder schmeiße dich einfach in alles. Kann man alles. Ja eigentlich auch nicht machen.
Dieses Schüsse blocken ist so ein Thema. Es gibt da, glaube ich, einige Jungs jetzt auch in der Liga, die da immer relativ gut sind, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und dann einige, die das gut können, die das gut machen und die auch zum richtigen Zeit die Schüsse blocken. Grundsätzlich muss man halt versuchen, dass man immer auf der richtigen Abwehrseite steht und so steht, dass man halt den Schuss gar nicht erst blocken muss. Das mal vorweg. Und ansonsten... ist das eine Sekundenentscheidung? Das sprichst du schon richtig an. Aber grundsätzlich geht man eigentlich immer runter, um den Schuss zu blocken und gibt sich aber selber die Chance, wenn er nur, sage ich mal, halt einen Fake macht und danach irgendwie noch um einen rumkurft oder beziehungsweise das versucht, dass man dann sich wieder in Position bringen kann. Also grundsätzlich macht man sich immer, wenn jemand ausholt, dafür bereit, dass es jetzt richtig, richtig wehtut. Und dass man halt, dass es halt einschlägt und dann, wenn das nicht passiert, dann merkt man, okay, jetzt ist was falsch und dann steht man dann besser wieder auf und stellt sich wieder, beziehungsweise versucht wieder in Position zu kommen.
Okay. Ja, verstehe. Okay. Ja, interessant, wo wir gerade beim Thema Blocken sind. Ich selber habe nur Amateurhockey gespielt und Blocken ist ja so eine Königsdisziplin unter Verteidigern. Also wir wurden damals gesagt, schmeißt euch nicht in die Schüsse, ihr müsst morgen noch arbeiten gehen. Ne? Jetzt ist ja da, bei dir ist es ja dein Beruf. Jetzt mal so aus deiner Sicht, passieren hier eigentlich die meisten Verletzungen beim Blocken? Es kann dich ja überall treffen, es kann ins Visier gehen, es kann, wenn du dich wegdrehst, in die Wade gehen oder whatever.
Dieses Verletzungsrisiko grundsätzlich beim Schüsseblocken ist sehr, sehr hoch. Jetzt auf alle Sportler und alle Verletzungen gesprochen, weiß ich nicht, ob man das pauschalisieren kann. Ich persönlich für mich muss nur sagen, dass es bei mir leider der Fall ist. Also ich glaube, jetzt mit dem Fußbruch diese Saison eingeschlossen, war das jetzt, glaube ich, die vierte schwerwiegendere Verletzung, die von einem Schussblock tatsächlich kam.
Ja, okay.
Und ich habe wirklich an meiner Ausrüstung, insbesondere an Schlittschuh und Schienbeinschoner, alle möglichen Stellen nochmal doppelt polstern und abdecken lassen, um da ja potenziellen Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Aber irgendwie geht da doch mal was durch.
Ja. Eieieiei. Du bist ja über 2 Meter groß, du bist ja ein wahrer Hühne. Da würde uns natürlich mal interessieren, fällt es dir da schwerer, gegen kleine Gegenspieler zu spielen? Oder ist es vielleicht schwerer sogar, gegen Leute zu spielen, die genauso groß sind wie du? Oder kann man es gar nicht sagen?
Ja, doch, das kann man schon sagen. Das stimmt, ihr sprecht das richtig an. Ich bin tatsächlich irgendwie eigentlich von der körperlichen Verfassung her gar nicht so gemacht für den Sport. Ich glaube, deshalb, um auf die vorherige Frage nochmal einzuschließen, kommen da doch die ein oder andere Verletzung auch vielleicht nicht von ungefähr. Grundsätzlich tue ich mich mit kleineren Gegenspielern natürlich schwer. Ich sag mal, mit meiner Größe habe ich natürlich eine relativ lange Reichweite, bin augenscheinlich nicht der Flinkeste da draußen. Und muss natürlich dann durch mein Stellungsspiel einiges wettmachen. Und da ist natürlich der kleine, quirlige Gegenspieler halt ein bisschen unangenehmer als der halt gegebenenfalls auch so groß ist wie einer selber, beziehungsweise eher ein größerer Junge, der da draußen rumfährt. Aber mittlerweile kennt man ja eigentlich die Jungs, die in der Liga so unterwegs sind und weiß, auf was man sich da einstellt. Man weiß, gegen wen man da auf dem Eis steht und weiß, was die ungefähr so machen, sodass man da eigentlich ganz gut eingestellt sein sollte.
Okay. Was uns beim Lesen deiner Statistiken auffällt, klar, du bist wahnsinnig gut im Verteidigen, damit verdienst du ja deinen Lebensunterhalt. Was wir uns dann aber so ab und zu mal fragen, den Mebus, den hätten wir uns auch gut in nordamerikanischen Juniorenligen vorstellen können. Klar, da gehören viele Faktoren zu, Timing, aber auch ein bisschen Glück und derer Sachen. Aber bestand für dich mal die Möglichkeit, im Ausland zu spielen? Jetzt nicht Nordamerika, auch anderswo Europa? Und wir haben jetzt nicht Düsseldorf.
seitdem ich tatsächlich mein Geld damit verdiene, im europäischen Ausland bestand nicht die Möglichkeit. Es bestand die Möglichkeit, in den Juniorenligen, in diversen Juniorenligen nach Nordamerika zu gehen. Das war nach der U18-WM. Damals, da gibt es diese, wie heißt die denn jetzt, diese Canadian Hockey League, diese Juniorenliga da, wo, ich glaube, das sind dann 3 Ligen, Quebec, Ontario, genau, da gab es ein paar Teams, zu denen hätte ich damals gehen können, aber das kam für mich nicht in Frage, weil ich wollte mein Abi zu Ende machen, wollte mit meinen Freunden zur Schule gehen und wollte dann studieren und dann kam tatsächlich noch ein Jahr später ein Stipendium über 3 Jahre von der Boston University. Und da war ich dann, saß ich genauso vor den Leuten, die mir das damals vorgeschlagen haben und gesagt, es ist schön und nett und es ehrt mich, dass ihr mich da haben wollt. Aber habe ich gesagt, ich bleibe bei meinen Freunden zu Hause, im Poolheim, gehe zur Schule und spiele ein bisschen Hockey nebenher. Ja. Im Nachhinein betrachtet, das hätte ich vielleicht irgendwie annehmen sollen, das Angebot. Das wäre vielleicht noch eine ganz tolle Erfahrung geworden.
Obwohl ich sagen muss, das rundet das Bild von dir so ein bisschen ab. Wenn man so Interviews mit dir liest oder auf YouTube gibt es auch ein paar Interviews mit dir, so ein bodenständiger Typ, wie du halt bist. Also nach Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du hast dein Umfeld, du hast deine Freunde. Also das passt dann irgendwie dann doch da rein, dass du dann hier geblieben bist.
Was dich auch
sympathischer macht. Ne? Also
auch
ganz klar festhalten.
Ja, danke.
Ja.
Ja, doch, das war halt damals so. Also das kam für mich nie in Frage, irgendwie da rüber zu gehen, was anderes zu machen. Ich bin dann jetzt, wo wir beim Thema sind, tatsächlich 2014 nochmal in diesem Prospect-Camp von Chicago Blackhawks gewesen. Mhm. Die kamen irgendwie auch nach einer Saison, es war, glaube ich, meine erste Saison in Krefeld, standen die dann da nach dem verlorenen Playoff-Spiel und sagten, ja, was ist denn, willst du da mal rüberkommen? Und selbst da dachte ich mir so, ja, okay. wie lang ist das denn? Und dann sagte der irgendwie, ja, das ist dieses Prospect-Camp. Und dann sage ich, ja gut, dann so nach dem Motto, ja, da tue ich mir dann jetzt mal an. Quatsch, war natürlich eine Riesenehre, da rüberfliegen zu dürfen und da zwei Wochen da in so eine Organisation mal reinschnuppern zu dürfen, war, das war definitiv eine coole Erfahrung. Und da hat sich dann auch dieses Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich dachte, ja, puh, da wäre vielleicht noch was ganz anderes möglich gewesen, wenn ich früher den Schritt gegangen wäre. Aber wäre Fahrradkette, wie ein weiser Sportmoderator zu sagen pflegt, ist jetzt nicht so, wie es sein soll.
Krass. Genau. Aber ist dann auch eine tolle Möglichkeit, dass wir dich hier drin haben. Wärst du jetzt in der NHL, wären wir niemals an dich rangekommen.
Ach, um Gottes Willen nicht. Topscorer wäre ich wahrscheinlich nicht geworden. Aber ich hätte mir sicherlich die Zeit genommen, klar.
Okay, cool. Das beruhigt uns. Und nun bist du in deiner sechsten Saison in Nürnberg. Das kann man dann wohl mit Fug und Recht sportliche Heimat nennen. Ich selbst weiß noch nie in Nürnberg beim Eishockey. Kannst du uns mal erklären, was Eishockey für Nürnberg bedeutet?
Der Stammverein EHC 80 Nürnberg hat tatsächlich eine sehr, sehr weitreichende Historie aufzuweisen. War mir so auch nicht bewusst. Es gibt hier das alte Linde-Stadion, in dem gespielt worden ist, ich glaube, bis Anfang der 2000er Jahre. Die neue Arena haben sie gebaut für die WM damals, 2002, Hannover, Köln, Nürnberg, kann das sein?
Okay.
Ja. Ja. Ist ja egal. Auf jeden Fall, deshalb gibt es tatsächlich, ist es ein traditionsreicher Verein, als, glaube ich, viele meinen. Und grundsätzlich ist das natürlich hier, man muss ja immer von der Metropolregion Nürnberg sprechen, schon auch sehr, sehr sportbegeistert. Ne? Wir haben den Club, wir haben die Fürther, wir haben die Handballer in Erlangen, die spielen auch bei uns in der Arena. Wir haben eine Basketballmannschaft in Nürnberg, die spielen in der zweiten Liga und wir haben die Basketballer in Bamberg, die auch in der BBL spielen. Also es ist schon auch eine sportbegeisterte Region und das spiegelt sich auch so ein bisschen bei uns in der Arena wieder. Also ich erinnere mich gerne an meine ersten paar Jahre hier, wo wir in Anführungszeichen noch sehr, sehr erfolgreich waren mit Halbfinalteilnahme in den Playoffs und auch sonst in der regulären Saison haben wir oben immer mitgespielt. Die Bude war bumsvoll und ich muss sagen, die Halle ist so mit Krefeld-Augsburg meiner Meinung nach für die Liga, hat die perfekte Größe. 8.000 Leute, das kriegst du unter der Woche auch gut voll, irgendwie mit 4.500, 5.000 Leuten. Da ist immer gute Stimmung, kommt immer was auf. Und von daher ist der Standort Nürnberg eigentlich, meiner Meinung nach perfekt. Also wir haben ein sehr, sehr Eishockey und oder generell sportbegeistertes Publikum da, haben echt eine gute Fanbase, das muss man auch sagen. Den Austausch hat man jetzt auch echt genossen über die letzten Jahre. Natürlich jetzt die letzten zwei leider nicht mehr so, aber grundsätzlich auch sehr zu schätzen gelernt. Von daher definitiv einer würde ich sagen, doch traditionsreicheren und irgendwo auch authentischen Eishockey-Standorte in Deutschland.
Okay. Wenn wir jetzt so ein bisschen ins Tagesgeschäft schauen, DEL, der wieder eingeführte Abstieg ist ja ein viel diskutiertes Thema, natürlich auch bei uns und natürlich auch in Nürnberg. Was denkst du generell über den Auf- und Abstieg auch aus Sicht, aus deiner Position in der Spielergewerkschaft? Da kommen wir nachher noch zu.
Ja, witzig, hatten wir jetzt letzte Woche die Aufzeichnung mit dem René Ruderich von der DEL2 auch über das Thema. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass das deutlich attraktiver ist. Ne? Also wenn du jetzt der Fan bist in der deutschen Eishockey-Liga und du hast irgendwo ab Ende Januar, Anfang Februar die Teams oben und die Teams unten drin und unten geht es um nichts mehr und oben und in der Mitte geht es mehr oder weniger um alles, dann ist es natürlich deutlich attraktiver, wenn da jetzt Auf- und Abstieg möglich ist in Liga 2. Also ist man natürlich meiner Meinung nach in dieser Saison irgendwie mit einem besonderen Auge betrachten, aufgrund dieser Corona-Situation und den Spielen, die ausfallen, den Spielen, wo, ja, wir hatten es jetzt vor der Pause, wo 11 gegen 22 spielen oder wo Corona-geplagte Teams mit kurzen Bänken und weniger Spielern da antreten, ist natürlich die Frage, ob diese sportliche Fairness da zu 100% gegeben ist, sodass man sich das tatsächlich, dass die Verantwortlichen sich da nochmal ihre Gedanken zu machen sollten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es einfach wesentlich attraktiver, sowohl für uns Spieler, weil es halt einfach immer um alles geht, als auch für die Fans, die halt einfach eine ganz andere Perspektive auch auf Spiele dann, sag ich mal, im Tabellenkeller haben. Wirtschaftlich ist das Ganze natürlich auch nochmal zu betrachten. Das heißt, du hast Teams, die müssen in der zweiten Liga erstmal die Bürgschaft darlegen, dass sie auch hoch können. Dann müssen die natürlich im Optimalfall auch noch Meister werden. Was passiert dann, wenn das nicht der Fall ist? Das sind Dinge, die sollten halt irgendwo mal geklärt werden. Und dann muss man halt gucken, wie wird das wirtschaftlich irgendwie umzusetzen sein für Teams aus der DL, die runtergehen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach. Ich bin grundsätzlich davon abgeneigt, beziehungsweise finde es gut auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es ist sowohl für den Fan als auch für den Spieler, für den Sport allgemein viel attraktiver. Da muss natürlich nur jetzt unter den Corona-bedingten Vorkehrungen da gucken, ob das alles so die Fairness hat. Und man muss natürlich gucken, ob das wirtschaftlich, gerade in den Zeiten, wo wir jetzt den vierten Rettungsschirm vom Papa Staat haben wollen, ob das wirtschaftlich auch so vertretbar ist.
Ja, verstehe. Wenn wir jetzt auf euch schauen, seit dem Trainerwechsel läuft es ja bei euch wirklich viel besser. Was macht ihr denn anders unter Tom Rowe?
Um die Frage in einem Satz zu beantworten, wir spielen einfach besseres Hockey, aber das reicht euch nicht
und mehr auch nicht wirklich.
Das sehen wir.
Der Kollege, der hat echt eine vernünftige, der hat eine wahnsinnige Aura. Also wenn man sich mal anguckt, was der schon gemacht hat, wo der gearbeitet hat, mit wem der gearbeitet, für wen der gearbeitet hat, da merkt man schon, oder könnte einer in eine Kabine kommen, und dann war es natürlich von vornherein die Art und Weise, wie der mit uns umgegangen ist. Das war irgendwie ein frischer Wind. Ich möchte da jetzt um Gottes Willen auch den Vorgänger, den Frank Fischer, da nicht so unter den Bus werfen. Das war ein anderer Umgang mit uns. Das war, wie gesagt, der wehte frischer Wind. Das war eine andere Ansprache. Das war eine andere Struktur, die er auch in unser Spiel gebracht hat. Viel mehr auf Kleinigkeiten Wert gelegt hat. Und er hat es schnell hinbekommen, dass er die Mannschaft hinter sich bekommen hat, um somit dann quasi wirklich alle in ein Boot zu kriegen. Und ich kann das noch ausschweifend erzählen. Das sind viele kleine Dinge, auf die es da ankommt, die er wirklich in Windeseile da geändert hat. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt alle wieder fit sind, wenn wir alle zusammenkommen wieder und wenn wir jetzt wieder ins Rollen kommen, ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Truppe zusammen, und ich denke, dass wir insbesondere hinsichtlich der Playoffs eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft werden können, gegen die es zu spielen gilt.
Ja. Was uns aufgefallen ist, dass du oft zu Interviews gebeten wirst, wenn ihr verloren habt. Warum auch immer. Es kann auch nur unser Eindruck sein. Gibt es da irgendwie einen Grund dafür? Weil irgendwie, wenn die Ice Tigers verlieren, bist du immer zitiert, in Anführungsstrichen.
Ja, jetzt, wo du es sagst, stimmt, tatsächlich.
Ja.
Ich weiß es nicht. Vielleicht denken sie sich, ja, schicken wir mal den Langen vor, der wird das Ding schon irgendwie wieder gerade bügeln. Und der Fan zu Hause, der Nürnberger, der nach der Niederlage dann wieder meine Stimme zu hören bekommt, der wird sich wahrscheinlich auch denken, um Gottes Willen, der Mebus wieder, jetzt haben sie wieder auf den Deckel gekriegt. Also die Stimme, die hören wir nur noch, wenn es auf die Nase gibt.
Ja.
Keine Ahnung. Also,
ja, okay.
Ich sag's, wenn es gut läuft, dann ist es wie es immer im Leben oder wie es bei allen Dingen im Leben ist, da kann man sich da mit breiter Brust hinstellen und kann natürlich toll aufquatschen, wie schön das war. Ich übernehme die Rolle gerne, dann auch da zu quatschen, wenn es halt nicht gut lief. Ne? Von daher ist schon okay, mache ich gerne.
Okay, okay, alles klar. Aktuell machst du ja auch einen Podcast. Dort sitzt du ja quasi in unserer Rolle, also vertauschte Rollen.
Richtig.
Hörst du oft Podcasts? Und wenn ja, warum den Bulli-Podcast?
Bam. Also seitdem ihr mich gerade eben geteasert habt, hier mit Patrick Klöpper und Artem Klein, muss ich tatsächlich mal reinhören. Ja, wir haben damit angefangen vor ein paar Monaten irgendwie, weil wir uns da in der SVE zusammengesetzt haben und überlegt haben, was wir noch machen könnten. Und dann kam der Flo und ich tatsächlich irgendwie im selben Atemzug auf die Idee, lass uns doch einen Podcast machen. Und so kam das Ganze ein bisschen ins Rollen. Grundsätzlich höre ich sehr viel und sehr gerne Podcasts. Also ob das jetzt Morgenbriefings sind, ob das irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen Fachpodcasts sind, oder ich weiß nicht, ob es ist jetzt kein Hockey-Podcast, aber ich höre ganz gern dem Olli Schulz und dem Jan Böhmermann beim Quatschen zu, auch wenn es meistens echt Blödsinn ist, aber irgendwie ist es unterhaltsam. Ja. Aber ich werde mir natürlich jetzt auch den Bulli-Podcast auf die Agenda schreiben und ja, wie der Flo bei uns auch immer so schön sagen würde, ein Abo dalassen.
Um ja, genau.
Auch immer auf dem neuesten Stand bleiben zu können.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, damit hast du meine nächste Frage schon pulverisiert, wie ihr auf die Idee gekommen seid, einen Podcast zu machen. Aber das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Wie kam du und Flo zusammen? Also der Flo ist ja Head of Communications. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt.
Genau.
Und wie kamst du als Schatzmeister der SVE mit ihm zusammen?
Ja, wir sitzen ja in dem Boot schon ein bisschen länger zusammen, seit jetzt dann doch auch Sommer 2020, als das Ganze losging.
Ja. Und
ich habe damals gesagt zum Raimi, der das Ganze ja so federführend auch vorantreibt mit Mo als erster und zweiter Vorsitzender, dass ich gesagt habe, hör mal, wenn ihr da Hilfe braucht, ich unterstütze euch gerne, ich komme da gerne mit dazu, in welcher Rolle auch immer, ich möchte mich da nicht in den Vordergrund drängen, aber ich kann gerne im Hintergrund irgendwelche Aufgaben übernehmen, weil ich glaube, dass das eine Sache oder eine Institution ist, die wir in Deutschland dringend benötigen, insbesondere in den Zeiten, wo wir gerade leben und das, was mit uns damals auch so ein bisschen passiert ist. Ja. Und dann Flo kam, wir haben so ein bisschen einen gebraucht, der so im Hintergrund so die kommunikativen Zügel zusammenhält, ob das Social Media ist, ob das Austausch mit den ganzen mit den ganzen Zeitungen, mit den ganzen Medien ist.
Medien, ja.
Und so kam Flo dann irgendwie, wie kam Flo mit ins Boot, überlege ich gerade. Ach, über Novi, glaube ich. Beziehungsweise es ging relativ schnell dann. Ja, und dann, wie gesagt, es war irgendwie eine Sitzung Anfang letzten Jahres.
Ja.
Und dieses Podcast-Thema, das ist ja, es geht ja durch die Decke seit geraumer Zeit.
Wir hörten davon, ja.
Genau. Nur ihr wart die Trendsetter damals, 7 Jahre oder jetzt mittlerweile dann vor 9 Jahren.
So.
Und so kam das, wie gesagt, dann irgendwann in so einer Folge, wir haben immer montags, haben wir Sitzungen zusammen und dann kamen wir so im selben Atemzug, was können wir noch machen? Und dann sag ich zum Flo, was ist mit dem Podcast? Ne, lass uns doch irgendwie jetzt gar nicht so politisch immer werden, sondern einfach Leute reinholen, mit denen quatschen, wir fangen mit uns an und dann gucken wir mal, wo das Ganze hinfährt. So, so kam das dann und war über 5000 Abonnenten und haben, denke ich, echt, also jetzt gar nicht so, um uns da als SVE irgendwie in den Vordergrund zu bringen, aber sehr, sehr interessante Gesprächspartner, gute Austauschgespräche und tatsächlich auch schon einiges an Feedback bekommen von Leuten, also im privaten Kreis, im Freundeskreis und auch irgendwie hockeyintern, die einem auch, auch Feedback geben, was man anders machen kann oder wen man mal gerne reinholen sollte, sodass das Ganze echt schneller breit getreten wurde, als mir irgendwie überhaupt bewusst geworden ist. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich denke, da kann ich für euch beide auch
entsprechen. Auf jeden Fall. Ich fand den Podcast mit Mo Müller sehr interessant. Der hatte auch eine Geschichte hinter sich, wo er herkommt. Kindheit, Jugend, war mir ganz so gar nicht bewusst. Ja. Also krass. Also das war eine super Folge. Und ihr habt ja nicht nur Eishockeyspieler, wie du schon sagtest, ihr habt auch einen Teamarzt, habt ihr auch schon da gehabt. So soll es ja auch dann weitergehen, auch sportübergreifend. So habe ich das mitgenommen aus euren Episoden, dass nicht nur Eishockey-Thema sein soll.
Wir kommen natürlich grundsätzlich aus dem Eishockey, wollen aber dann irgendwann auch so ein bisschen die Brücke spannen, ne? Dass wir da auch mal andere Jungs mit dazu kommen, weil, wie gesagt, ich denke, dass das einfach ein sehr, sehr interessantes Format ist. Wir haben den Boris Brandt als Sportorthopäde mit drin gehabt, das habt ihr richtig angesprochen, was, denke ich, auch eine sehr, sehr interessante Folge war. Also jetzt auch insbesondere für den den Laie, der da von außen irgendwie so ein bisschen als Hobbysportler mit dabei ist, blöd gesagt. Mhm. Aber ich denke, dass das auch, wie gesagt, ein guter Austausch ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt und denke, beziehungsweise weiß es, dass wir da auch noch andere interessante Gäste mit dabei haben, die jetzt nicht direkt aus dem Eishockey kommen.
Ja, cool. Ja, super. Auf jeden Fall sehr interessant. Du hast gerade diesen Flo Stenner angesprochen. Zu dem haben wir auch einen Kontakt und er hat auch eine Frage für dich dagelassen. Die würde ich jetzt mal ganz gerne per Voicemail abspielen. Ich hoffe, du kannst das hören. Warte mal.
Hi, servus. Ich habe da definitiv eine kleine Frage an den Olli. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wie viel Follower unser SVE-Podcast The Game Is Us dennoch braucht, damit der Herr Mebus Bock drauf hat, sich mal bei Instagram und LinkedIn anzumelden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist bei Social Media komplett raus. Ein bisschen beneide ich das, muss ich ganz ehrlich sagen. Man findet dich nirgendwo. Und das hat ja wohl auch irgendwie so seinen Grund. Aber ich will die Frage dich beantworten lassen.
Um ehrlich zu sein, ja, das braucht wahrscheinlich noch einige. Ja, okay. dieses Social Media, das ist natürlich immer ein großes Thema. Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Bei mir oder für mich persönlich überwiegen die Nachteile.
Ja.
Und deshalb bin ich da nicht aktiv, bin ich da raus. Also natürlich privat nutze ich das und mehr als Informationsquelle, ob das jetzt Nachrichten sind oder ob man mal eben irgendwie was nachgucken will oder sonst irgendwas. Aber mittlerweile ist dieses Social Media und Corona hat da auch seinen gewissen Teil zu beigetragen, ist das ein derart ausgeprägtes Thema. Und ich meine, man muss sich nur, und damit verrate ich mich jetzt auch ein bisschen, man muss sich nur mal überlegen, was jetzt nach diesem China-Spiel bei den Olympischen Spielen los war, was da im Internet kommentiert worden ist. Das ist ja wahnhaft, also das ist ja eigentlich grausam, um ehrlich zu sein.
Ja.
Und was Leute sich heutzutage rausnehmen, da ins Internet zu schreiben und für Kommentare dazulassen, und wir sind in der Nischensportart, in der Nischenbranche, wir haben mit unserem Eishockey noch nicht das, wo wir hinwollen, oder sind bei weitem nicht da, wo der Fußball ist. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was da an Fußball, und da muss man nur unser tollstes Sportmagazin, die Sportbild, aufschlagen, was da betitelt wird, was da geschrieben wird, das ist natürlich katastrophal.
Ja, ja, okay. Ich meine, das ist ja fair enough, also das ist ja jedem selbst überlassen, ob er sich da registriert, und du hast gerade schon gesagt, eben, es gibt sehr gute Gründe, gerade für dich, also uns kennt ja natürlich keine Sau, das wäre egal, aber so ein Spieler wie du, der ist natürlich auch Stadt und Land bekannt, da gehst du natürlich auch ganz schnell drunter und drüber.
Ne? Ja, ich meine, wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ich denke schon, dass ich das irgendwann wahrscheinlich nach meiner Karriere mir mal zu Nutzen machen werde. aber Stand jetzt sehe ich da noch nicht so den Mehrwert. Also es hätte natürlich einen Mehrwert, aber die Angriffsfläche, die man sich gibt, die ist mir persönlich da, ist es mir nicht wert.
Total, total, ja. Ja, Olli, das waren unsere Fragen. Und da du unser Podcast natürlich jede Woche hörst, weißt du natürlich auch, es kommt noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast.
Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Natürlich weiß ich Bescheid, ist ja fast wie bei uns.
So, siehst du. Also, ich fange einfach mal an. Köln oder Düsseldorf?
Köln.
Heim- oder Auswärtstrikot?
Heim.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Hund oder Katze?
Hund.
Gut, die freie Übersicht. Twitter oder Zeitung?
Zeitung.
Strand oder Berge?
Oh, gute Frage. Berge.
Okay. Der letzte, Pizza oder Salat?
Salat.
Salat, okay. Falls kommt auf die Situation drauf an.
Ja, nein. Kommt drauf an.
Alles gut. Ja. Cool. Olli, es hat uns super viel Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, wir konnten auch zu deiner Unterhaltung ein wenig beitragen.
Definitiv.
Und wir freuen uns dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn du dann in der NHL spielst bei Chicago, dass wir dich nochmal anrufen können und dann vielleicht nochmal einladen
zu unserem Podcast. Im nächsten Leben, ich sag Bescheid.
Super, alles klar. Olli, vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Vielen Dank euch.